von Herrn Schipflinger aus Fürstenfeldbruck in der Bundesrepublik Deutschland. Er ist Pfarrer im Ruhestand und er wird Ihnen etwas vermitteln über Weisheit im Fühlen und Denken der Völker. Wir haben hier diese beiden Komponenten, die ja in unserem Titel enthalten sind, Fühlen und Denken und dann zusammengeschlossen in der Weisheit. Und was die Völker betrifft, so geht es in einem großen Bogen, in einer großen Überschau von der Bibel über die östlichen Religionen, über die westliche Tradition, die heute schon angeklungen ist, bis in die Moderne hinein. Ich darf dann unseren Referenten bitten.
Sehr verehrte Leitung des Imago-Mundi-Kongresses, meine sehr verehrten Damen und Herren, da ich von derselben Fakultät bin wie Ihr verehrter Sekretär, da darf ich für die Damen wohl sagen, liebe Damen, seien Sie besonders begrüßt. Es ist für mich heute eine große Ehre, in der Corona so bekannter und illustrer Referenten zu sein und vor so einem wissensbegierigen, wissensdurstigen und nach höherer Erkenntnis strebenden Publikum sprechen zu dürfen. Ich darf Ihnen heute etwas über die Weisheit sagen, die Weisheit im Fühlen und Denken der Völker sagen, wie ruhig noch dazu, die Weisheit im Denken und Fühlen der Völker und Zeiten. Leider ist meine Zeit sehr beschränkt. Das Programm des Kongresses stellt hohe Anforderungen an Sie, und aber Sie haben tapfer mitgehalten, und so darf ich Sie um Verständnis bitten, wenn ich manchmal sehr summarisch werde. Da muss ich leider auf wichtige religionsphilosophische und auch exegetische, das heißt bibelwissenschaftliche Probleme, kann ich leider nicht eingehen. In der Kürze liegt die Würze, sagt ein Sprichwort. Und darf ich gleich auf die Kürze der Zeit sündigen und Ihnen eine kurze Anekdote erzählen. Ein junger Pfarrer, der Präsident hat mich ja vorgestellt, ich bin ein Pfarrer, ich bin immer jung, ich bin in Ruhestand, aber immerhin. Ein junger Pfarrer fragte einmal den Gemeinderat, worüber er predigen soll. Da sagte ihm der Vorsitzende, Herr Pfarrer, Sie dürfen über alles predigen, nur nicht über 10 Minuten. Lassen Sie mich nun in der Kürze der Zeit erzählen, wie Menschen aller Völker und Zeiten von der Weisheit ergriffen, sie gesehen, gefühlt und über sie gesprochen und gedacht haben. Ich kann Ihnen leider nur eine ganz kleine Auswahl von all den Schätzen bieten, die eigentlich dieses Thema in sich birgt. Wir werden zuerst, wie es auch der Herr Präsident schon angekündigt hat, wir werden zuerst die Zeugnisse aus dem Alten und Neuen Testament hören, dann, wie die östlichen Religionen, der Buddhismus, Taoismus und Hinduismus über die Weisheit gedacht haben, ein geradezu aussichtloses Unternehmen, ein oder zwei Perlen aus diesem Edelsteinberg herauszuholen. Ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht bei anderer Gelegenheit Ihnen einmal darüber mehr erzählen könnte. Die Weisheit hat aber nicht nur die Menschen und Geister der alten Völker fasziniert, sondern auch die des Mittelalters und der Neuzeit. Als Kronzeugen unter vielen anderen nehmen wir, wiederum durch die Kürze der Zeit bedingt, nur den russischen Religionsphilosophen Wladimir Solowjow und den Ihnen sicher allen bekannten Jesuitenpater und Paläontologen Pierre Teilhard de Chardin als Beispiel. Und aus der neuesten Zeit einige Naturwissenschaftler. Die heilige Hildegard von Bingen aus dem Mittelalter und den evangelischen Theologen und Kirchenhistoriker Gottfried Arnold aus dem 18. Jahrhundert, diese beiden authentischen Zeugen der Weisheit der Sophia, Sophia ist der griechische Name für Weisheit, kann ich leider heute nicht bringen. Aber wie gesagt, vielleicht ergibt sich später einmal eine bessere Gelegenheit. Die heilige Weisheit in der Bibel. Die heilige Weisheit wird in der Bibel, besonders in den Weisheitsbüchern des Alten Bundes, im Buch der Sprüche, in Jesus Sirach und Buch der Weisheit, dargestellt als frauliches Wesen, das von Gott ausgeht, die von ihm als Erste der Schöpfung, als Anfang seiner Wege erschaffen wurde, die bei ihm war, bei der weiteren Schöpfung, als kundige Ratgeberin und Künstlerin, als seine Geliebte und Braut, die vor ihm spielte, die die Schöpfung in dieses Spiel hineinzieht, die ihre Freude an der Welt hatte, die ihren Wohnsitz im innersten Kern des auserwählten Volkes und letztlich in dessen Tochter Maria nimmt. Die Weisheit hören wir, was die Weisheit selbst von sich uns offenbart. Da ist jedes Wort jetzt echt Offenbarung. Der Herr schuf mich als Anfang seiner Wege, als erstes seiner Werke, in der Urzeit. Die Ozeane waren noch nicht, da war ich schon geboren. Er hatte Land und Flur noch nicht gemacht, da war ich schon dabei. Ich war bei ihm, als er der Erde Gründe legte. Zur Seite war ich ihm als Vertraute und Geliebte und tanzte und spielte vor ihm Tag für Tag und spielte auf dem Erdkreis, den ich liebte, und zur Freude diente ich den Menschenkindern. Soweit die Selbstoffenbarung der heiligen Weisheit aus dem Buch der Sprüche, 8. Kapitel. Wie ist nun diese hohe Weisheit beschaffen? Welche Eigenschaften hat sie? Im Buch der Weisheit lesen wir darüber selbst. Und wiederum ist jedes Wort von Bedeutung. Besonders werden vielleicht die Naturwissenschaftler darin manche Anklänge finden, die sie interessieren werden. In der Weisheit wehst ein Geist. Das heißt, die Weisheit ist ein Geist. Denkend, heilig, einzigartig, vielfältig, fein, beweglich, wohltätig, menschenfreundlich, alles vermögend, alles beobachtend und alle Geister durchdringend, die Denkenden, die Reinen und die Feinsten. Achten wir auf diese Dreiteilung. Denn beweglicher als alle Bewegung ist die Weisheit. Sie geht hindurch und durchdringt alles Vermöge ihrer reinen Geistigkeit. Sie ist ja ein Hauch der Kraft Gottes, ein Abbild seiner Vollkommenheit. Obwohl sie nur eine ist, vermag sie doch alles, und obwohl in sich selbst verweilend, erneuert sie alles. Von Geschlecht zu Geschlecht, von Volk zu Volk, geht sie ein in lautere Seelen und zeugt Gottes Freunde und Propheten. Denn Gott liebt nichts anderes als den, der mit der Weisheit zusammenwohnt. Und der berühmte Satz aus dem Weisheitsbuch, 8. Kapitel, von einem Ende der Welt bis zum anderen erstreckt sich die Weisheit voller Kraft und durchwaltet das All aufs Beste. Wer ist eine größere Künstlerin als sie? Und dann noch einmal schwingt sich Salomo auf zu einem Lob, sie ist schön und von edler Abstammung, denn sie lebt mit Gott zusammen. Vom Herrn des Alls wird sie geliebt, sie ist eingeweiht in Gottes Wissen, Ratgeberin bei seinen Werken. Man könnte darüber vieles sagen, aber wir müssen leider weitergehen. Wie kann ich diese hohe Weisheit, die sich uns so liebenswürdig dargestellt hat und so zuvorkommend, wie kann ich diese hohe Weisheit finden? Was bedeutet sie für mich? Salomo erzählt aus eigener Erfahrung. Er ist nämlich der Archetyp der Weisheitssuche. Er schreibt wiederum im Buch der Weisheit, die Weisheit, sie wird leicht erkannt von denen, die sie leben, von denen, die sie suchen, aufgefunden. Sie gibt sich denen, die nach ihr verlangen, im Voraus zu erkennen. Sie geht ja selbst umher, um die zu suchen, die ihrer würdig sind, und zeigt sich ihnen gerne auf den Wegen und begegnet ihnen bei jedem Plan. Darf ich mal fragen, ob Sie mich verstehen? Oder soll ich lauter sprechen? Geht es? Ja? Salomo fährt weiter. So kam ich zum Entschluss, mir die Weisheit als Gefährtin heimzuführen. Ich wusste, Ratgeberin zum Glück würde sie mir sein, ein Trost in Sorgen und Kümmernissen. Und kehre ich nach Hause zurück, erhole ich mich nur bei ihr, denn der Verkehr mit ihr, nur Lust und Freude bringt er mit. Nun hören wir, was die Weisheit den Stammvätern des israelitischen Volkes getan hat. Dem Jakob zum Beispiel oder dem Josef, den ägyptischen Josef, den Sie ja kennen. Sie zeigte ihm, dem Jakob, das Reich Gottes und gab ihm Kenntnis heiliger Dinge. Sie führte ihn zu Wohlstand und wahrte seiner Arbeit Frucht. Sie verließ den Gerechten, damit ist Josef gemeint, der nach Ägypten verkauft wurde. Sie verließ den Gerechten nicht, den man verkaufte. Sie stieg mit ihm hinab zur Grube, verließ ihn auch in Fesseln nicht, bis sie des Reiches Zepter ihm gebrachte. Der Prophet Baruch hat uns noch etwas sehr Schönes und Wichtiges und Theologisches über die Weisheit gesagt. Er identifiziert die Weisheit mit der Tora. Die Tora, das ist der hebräische Ausdruck für das kosmische Gesetz, für das Gesetz in der Natur und auch für das Gesetz, das am Berg Sinai gegeben wurde. Aber hauptsächlich das kosmische Gesetz. Er sagt, sie, die Weisheit, ist die Tora. Sie ist das Buch der Gottesgebote. Alle, die an ihr festhalten, erlangen das Leben, die sie aber verlassen, verfallen dem Tod. Ergreife sie also, Jakob, und wandle im Glanz, der von ihr ausstrahlt. Und etwas sehr Wichtiges nun, er sagte, hierauf ist sie, die Weisheit, auf Erden erschienen und hat unter den Menschen gewohnt. Also dieser Satz ist uns bekannt. Und wir werden nun sehen, wie wir diesen Satz im Neuen Testament interpretieren können und dürfen. Im Neuen Testament finden sich relativ wenige direkte Stellen für die heilige Weisheit. Das Neue Testament bringt in erster Linie die Kunde von Christus, dem inkarnierten Logos, Gottes Sohn, der Mensch geworden aus der Jungfrau Maria. Es zeigt uns Christus als unseren Erlöser und Erheber zur Teilnahme an der Lebensgemeinschaft des dreifaltigen Gottes. Die sein Wort hören, an ihn glauben, werden die Ekklesia, die Kirche genannt. Die Kirche wird auch der Leib Christi oder die Braut Christi genannt. Beide zusammen, also der Leib und das Haupt, bilden den Christus Totus, den ganzen Christus. Von dieser Grundlage aus bekommen die Weisheitstexte des Alten Testamentes ihre Erklärung und die des Neuen Testamentes ihre richtige Bedeutung. Wir hören nur zwei oder höchstens drei Texte. Paulus sagt im ersten Korintherbrief, wir verkünden Christus, die verkörperte Macht und Weisheit Gottes. Hier wird die Inkarnation der Macht Gottes, die ist identifiziert mit dem Logos, mit dem Sohn Gottes, also die Inkarnation des Logos in Christus und die Inkarnation der Weisheit in der Kirche verkündet. die beide den ganzen Christus ausmachen. Das mit der Weisheit, die Kirche gemeint ist, erhält aus einem anderen Pauluswort, aus dem Epheserbrief, wo er sagt, die vielfältige Weisheit Gottes ist durch die Kirche kundgemacht worden. Das ist nur möglich und am besten zu verstehen, wenn die Weisheit im neuen Israel, in der Kirche inkarniert ist. Und von da aus wird auch wiederum verständlich, dass die Kirche die Braut Christi ist, weil die Sophia die Braut des Logos ist, die Urgestalt der Kirche aber ist Maria. Somit ist Maria, damit spreche ich etwas aus, was von Bedeutung ist und was auch die Grundlage eigentlich des ganzen Referates ist. Somit ist Maria die personale Inkarnation der Sophia, der heiligen Weisheit. Von daher verstehen wir nun auch besser, dass in den liturgischen Texten zu den Marienfesten mit Vorliebe Stellen aus den Weisheitsbüchern des Alten Bundes genommen worden sind, die eben von der heiligen Weisheit handeln. Maria ist eben die menschgewordene Weisheit. Das meinen auch die russischen Ikonen, die Maria als die Hagia Sophia darstellen. Derselbe Grundgedanke liegt den vielen und berühmten Sophienkirchen der Ostkirche zugrunde, zum Beispiel der Hagia Sophia in Konstantinopel oder den Sophiendomen in Kiew oder Novgorod. Die sophianische Voraussetzung, sehr, sehr bedeutender Satz, diese sophianische Voraussetzung liegt der tiefen russischen Marienverehrung zugrunde. Wir wollen uns aber jetzt dem zweiten Kapitel zuwenden und schauen, wie die heilige Weisheit sich in den östlichen Religionen, in den anderen Religionen, besonders in den östlichen Hochreligionen, geoffenbart hat. Die Weisheit ist ein so grundlegendes und faszinierendes interreligionales Phänomen, dass auch andere Religionen davon ergriffen und inspiriert wurden. Es werden hier Zeugnisse gebracht, die in einer so eindrucksvollen Weise zu uns sprechen, dass wir sie nicht übergehen können. Hören wir zuerst die berühmte Hymne an die vollkommene Weisheit im Buddhismus. Weisheit heißt im Sanskrit und vor allem im Buddhismus Prajna. Prajna, also das Vorwissen heißt das eigentlich. Prajna ist verwandt mit dem Wort Prognosis. Die Weisheit. Alle Helden, denen anderer Wohlergehen am Herzen liegt, ich zitiere, bist du eine nährende Mutter, die Geburt gibt, die Liebe gibt. So Gesegnete bist du, die große Mutter aller Wesen. O du Heilige, die Heiligen zeigen dich als die Einzige, als vielgestaltig und vielbenannt. Derselbe Ausdruck, den Paulus im Epheserbrief gebraucht. Dann besonders schön ist das ausgedrückt in der Hymne an die Tara, das ist eine buddhistische Gottheit, die Paredra, die immer mit Buddha genannt wird, die Hinüberführende heißt das eigentlich, die Hymne an die Tara. Ehre sei dir, Tara. Also ist auch wieder jedes Wort schön und fast litaneiartig. Om, du bist von schönen Augen, voll Mitleid mit allen Wesen, Erlöserin aller Wesen, tausendarmige, tausendäugige. Damit wird nur ihr Wille bekundet, dass sie uns aller Menschen Leid und sehen will und aller Menschen Leid helfen will. Blick hernieder auf alle Wesen und auch auf mich. Om, du Herz der Freundlichkeit, von großer Weisheit hervorragende, ein schön geschmückte, unüberwindliche, die Weisheit wachsen lässt, Schönheit und Klugheit. Om, Om ist eine Silbe der Bewunderung. Ruhm, Verleiherin von Tapferkeit, Verleiherin von Wohlstand, die um das Wohl aller Menschen, die du dich mühst, Retterin und Siegerin im Kampfe, Schützerin, ruhige, liebe und vielgeliebte, liebliche, wohlgesinnte, günstige, sanfte, die alle Geschaffenen kennt. Jetzt ein schöner Vergleich. Führerin der Karawanen, mit den mitleidigen Blicken, die den Weg zeigt denen, die ihn verloren. Verleiherin von Gnaden, Unterweiserin, Lehrerin, grenzenlos tapfer in der Gestalt eines Weibes. Ohm sei dir, heilige Tara. Ist das nicht ein herrlicher Lobpreis auf die Schönheit, Güte und Macht der Frau und Mutter Weisheit? Auf die segensreichen Wirkungen ihrer Verehrung? Erregend sind auch, wie Sie vielleicht bemerkt haben, die Ähnlichkeiten mit den Aussagen des Alten Testamentes. Aber da dürfen wir nicht sagen, wie einige meinen, die hätten voneinander abgeschrieben, sondern die Weisheit selbst hat ihnen das eingegeben, wie sie selbst sagte. Die Weisheit ist strahlend und unverwelklich ist sie und mühelos wird sie geschaut von denen, die sie lieben und gefunden von denen, die sie suchen. Gehen wir gleich zu einer etwas weiter ostwärts nach China, eine der bekanntesten philosophischen Richtungen der chinesischen Philosophie ist der sogenannte Daoismus. Dort finden wir ein wunderbares Lob, das Lob der Mutter der 10.000 Wesen. Die Texte, die ich bringe, sind nicht erfunden, sie sind wortwörtlich drinnen. Sie sind alle genommen aus dem berühmten Tao Te Ching, nicht Tao Te King, wie die englische Transkription uns nahelegt, sondern Tao Te Ching, dem klassischen Textbuch von der Macht Daoens, das der chinesische Philosoph und Weise Lao Tzu, der im 5. Jahrhundert, beachten Sie, im 5. Jahrhundert vor Christus lebte, verfasst und zusammengestellt hat. Ich kann aus Zeitmangel leider auf dieses köstliche Büchlein nicht eingehen. Nur das eine muss ich vorausschicken, Dao ist der geheimnisvolle Name, best man übersetzt ihn gar nicht. Dao ist der geheimnisvolle Name für eine mütterlich gesehene Urwirklichkeit, für das Absolute, das in seiner tiefsten Tiefe als unnennbar und unerklärbar bezeichnet wird. In seiner, in der Natur und im Kosmos sichtbaren Erscheinung, aber als Mutter des Himmels und der Erde, als Mutter der 10.000 Wesen gepriesen wird. Diese nennbare, namenhabende Dao, Mu, Dao, Mutter heißt das, hat große Ähnlichkeiten mit der heiligen Weisheit, sodass wir das Tao Te Ching auch als das chinesische Buch der Weisheit bezeichnen dürfen. Nun, ich zitiere, ich ehre die nährende Mutter. So beginnt Lao Tzu. Von Urzeit her vor Himmel und Erde geworden, der 10.000 Wesen Urahnin, Urmutter und Mutter zugleich, des Alls bist du Führerin, Vorbild, Vollendung und Fülle. Die 10.000 Wesen gebärst und ernährst du und vollendest du sie gestaltend. Du lässt deine Kinder im Tod nicht für immer verenden. Du kleidest sie mit Ewigkeit als die Erben des Lebens von dir. Die Führerin bist du zum ewigen Leben und sehe in seliger Ruhe bei dir. O Dao Mu, Dao Mutter, du bist immer willig zu helfen den Menschen. Heil machst du alles, was siech und erkrankt, was bedrückt und verzagt, das richtest du auf. Wirst eins mit all denen, die sich führen lassen von dir. Du rettest die Sünder, verstoßest keinen, der willig zu dir sich bekehrt. Vom Suchenden lässt du dich finden. Wiederum die Anklänge an die Texte des Alten Testamentes. Denn 10.000 Wesen bist du die Heimat und die Heimeligkeit. Deshalb, gute Daumu, bist du tief verehrt und hochgeschätzt von allen Wesen. Wir stehen ergriffen vor solchen Aussagen. Wir müssen da eigentlich eine kleine Zeit innehalten, um das verkraften zu können. Aber bitte schweben Sie mir bitte nicht über die Luzidität hinaus in die Ekstase, sonst müssen wir diesen Vortrag beenden. Nun, der Hinduismus, die Mahadevi, die große Göttin im Hinduismus. Im Hinduismus nimmt die sogenannte Mahadevi, sie hat verschiedene Namen wie Parvati, Kali, Radha, eine besondere Stellung ein. Sie wird allgemein als die Shakti, das ist ein ganz wesentlicher Begriff der hinduistischen Philosophie, als die Shakti, die weiblich gedachte Energie und Kraft des Absoluten, Shiva, Vishnu, Krishna, angesehen, die sich in vielfältiger Form nach außen aktiviert und für die Erschaffung, Erhaltung, aber auch Verwandlung der Welt, was oft auch Zerstörung des Bestehenden mit sich bringt, zuständig ist. Sie wird die Mahadevi, die große Göttin genannt. Sehen wir uns denn ein Zeugnis des bedeutendsten Geistes Mannes des neuen Indien, Sri Aurobindo, an, was er über sie gesagt hat. Übrigens, heute Vormittag ist Ramakrishna immer wieder genannt worden. Er ist wirklich einer der größten Hindu-Heiligen. Und auch er hat die Kali, diese mütterliche, die Shakti, außerordentlich verehrt. Ich darf sinngemäß zitieren, ich habe den Text leider gekürzt und nicht hier. Also, ich übergebe mich der Mutter und ich vertraue ihr alles an. Lass die Mutter nur walten, dann wird alles gut. So Ramakrishna. Hören wir aber nun Sri Aurobindo, der Ihnen sicher bekannt ist, der bekannte Mitkämpfer Gandhis im indischen Freiheitskampf, der sich aber später vollkommen dem geistlichen Leben widmete und den großen Ashram, das ist so eine Art Kloster, in Bodhisattva gründete und dort eine außerordentlich fruchtbare Tätigkeit entfaltete, deren Einfluss weit über die Grenzen Indiens hinausging. Wenn Sie in den Buchhandlungen nachsehen, dann finden Sie immer wieder auch Werke, in deutscher Übersetzung, von diesem Sri Aurobindo. Dieser Geisteslehrer des neuen Indien hat uns unvergängliche und kostbare Worte über unser Thema hinterlassen. In seinem Werk »Die Mutter« hat er diese Gedanken zusammengefasst. Er schreibt da in einer wunderbaren poetischen Sprache, durch seine Shakti, wir wissen, was das bedeutet, also durch seine Shakti ist der Allerhöchste verkörpert in allen Wesen, Welten und Ebenen. Jede dieser Welten ist nichts anderes als ein Spiel der Shakti mit dem Allerhöchsten. Wiederum Anklang an das Alte Testament. Hier und jetzt kann nichts geschehen, was sie nicht entscheidet und der Allerhöchste nicht gestattet. Nichts kann Form annehmen als das, was sie, bewogen durch den Allerhöchsten, wahrnimmt und gestaltet. Aurobindo unterscheidet zwei Seinsebenen, eigentlich drei, aber ich will nur zwei nennen. Die erste ist die übersinnliche, die höchste, die ursprüngliche Shakti, die sich über den Welten hält und das Bindeglied zwischen der Schöpfung und dem nicht offenbarten Mysterium des Allerhöchsten ist. Die zweite ist die allumfassende, die kosmische, die Macha-Shakti, die Weltseele, würden wir sagen, die alle Wesen enthält, erschafft, stützt, leitet und erhält. Diese Erscheinungsformen der Mutter, so schreibt er weiter, bewirken, das ist jetzt eine, möchte ich sagen, eine praktische Anwendung, bewirken die Umwandlung des Menschen, die Vergöttlichung der Welt, aber nur, und das betont er ganz klar, bei entsprechender Mitarbeit des Menschen. Können durch ihr Zusammenwirken die große und schwere Aufgabe der Erhöhung und Vergöttlichung lösen, die das Ziel aller unserer Bemühungen ist, das ständige Streben und unausgesetzte Anrufen von unten und die antwortende Gnade und Hilfe von oben. Diese zwei Dinge sind notwendig, schreibt er weiter, um dieses Leben ohne Unheil und sinnvoll zu durchschreiten. Und sie sind voneinander untrennbar. Die Gnade der göttlichen Mutter und von unserer Seite eine innere Beschaffenheit, gewoben aus Glauben und Hingabe. Und am Schluss des Werkes fasst er noch einmal zusammen: Wünschest du diese Umwandlung, so gib dich ohne Zögern noch Widerstand in die Hände der Mutter und ihrer Mächte und lass sie ungehindert ihr Werk an dir tun. Dann können wir da ein bisschen innehalten. Ja, wir müssen weitergehen. Die heilige Weisheit in der westlichen Tradition. Die ausgewählten religionsgeschichtlichen Texte sind nur ganz kleine Perlen, haben uns ein faszinierendes Bild der Weisheit schauen lassen. Wie haben nun christliche Theologen und Philosophen dieses Bild in die Sprache ihrer Zeit übersetzt und gedeutet? Zwei repräsentative Gestalten sollen zu uns sprechen. Ich habe schon gesagt, der russische Religionsphilosoph Wladimir Solowjow und Teilhard de Chardin. Wir könnten da noch Texte, wunderbare Texte aus der Kabbala, aus dem Sohar bringen, aber dazu reicht die Zeit nicht. Vor allem die heilige Hildegard hat ganz wunderbare Texte und Bilder uns hinterlassen, die geradezu die faszinierenden Kommentare dessen sind, was die Heilige Schrift uns über die heilige Weisheit sagt. Ebenso, übrigens, darf ich mit meiner Freude Ausdruck geben, dass die Imago Mundi sich die heilige Hildegard, wie mir gerade der Herr Präsident sagte, und der Herr Sekretär, dass sie sich die heilige Hildegard als Patronin ihrer Gemeinschaft ausersehen haben. Ich darf Ihnen dazu gratulieren. Sie haben Geschmack gehabt. Leider können wir auch den bekannten evangelischen Theologen und berühmten Kirchenhistoriker Gottfried Arnold nicht nennen, der in wunderbaren Gedichten die Sophia preist. Man bedenke, er war evangelischer Theologe. Und er hat in einem Gedicht, das er die Nachtbegebenheit nennt, ist ihm die Sophia, die Weisheit, erschienen in einer strahlenden Gestalt. Und er hat dann am Schluss gesagt, woher kommt mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Damit hat er den Bogen zu Maria gespannt. Genau denselben Bogen, den wir bei Teilhard de Chardin heute noch hören werden. Wir müssen aber weiter. Wir kommen jetzt zum Vater der neueren Sophiologie, Sophia-Lehre, den russischen Religionsphilosophen und Dichter Wladimir Solowjow. Geboren 1853, gestorben 1900, in Moskau aufgewachsen in der geistlichen Tradition der russisch-orthodoxen Kirche, ging er als Gymnasiast zum radikalen Atheismus und Materialismus über. Durch die Lektüre der deutschen Romantiker, besonders Schelling, kehrte er zum Christentum zurück. Er konvertierte sogar zur katholischen Kirche. Besonders bemerkenswert und berühmt ist seine Sophia-Lehre, wie mir gerade der Sekretär ein Memo herübergetragen hat. Ich muss mich leider etwas beeilen. Ne? Ich werde schneller sprechen. Solowjow hat seine Sophiologie hauptsächlich in seinen Vorlesungen über das Gottmenschentum und in seinem Buch Russland und die universale Kirche niedergelegt. Weiters in seinen Gedichten, wo er die Sophia in musisch-poetischer Form und Zusammenschau feiert als die Königin des Himmels und der Erde, als das geschaffene All in Person, als die Seele der Schöpfung, als das Geheimnis Mariens und des frommen, Maria tief verehrenden russischen Volkes. In seiner philosophischen und theologischen Werken versucht er rational die Würde und Funktion Sophias darzulegen. Zusammenfassend kann man sagen, die Sophia ist nach Solowjow die universale und der personale Urgrund allen geschaffenen Seins, die große Mutter und Führerin aller Menschen und Wesen. Als solche ist sie die Grundlage aller Einheit und Entwicklung der Welt und des Menschengeschlechtes, welche Entwicklung, wie er selbst sagt, durch Erkenntnis, Verehrung und Nachfolge der Sophia erreicht werden kann. Darf ich doch noch ein paar Auszüge aus seinen wunderbaren Gedichten bringen? Heute sah ich sie, 1875. Heute habe ich mit Augen gesehen, ganz im Lichtglanz die Königin mein, und das Herz blieb vor Jubel mir stehen, in des goldenen Morgenrots Schein. Ist das himmlische Wunder geschehen? Alle Erdenlust spürt ich vergehen, sah nur sie allein. Oder in dem berühmten Gedicht, O Erde, Herrin mein, schon seit der Jugendtagen habe ich deinen süßen Atem ich gespürt, hab durch dein Blütenkleid dein Herz ich hören schlagen und hab das des Alllebenspuls gespürt. Und noch einmal kommt er auf die Mutter Erde, auf die Herrin zurück, 10 Jahre später. O Erde, Herrin mein, ich werd nicht müd zu lauschen dem Lied, das mir wie einst so heut das Herz bezwingt, dem ewig jungen Lied, das mir die Flüsse rauschen, das mir der dunkle Wald in alter Schönheit singt. Dann in einem Gedicht schildert er alle 3 Begegnungen, er hatte 3 Begegnungen der Sophia, die ganz ihn formten und beeindruckten. Die erste Begegnung als in seiner Jugend, die zweite im Britischen Museum in London und die dritte unter den Pyramiden in Ägypten. O ewige Freundin, schwach von mir besungen, nimm an, was meine Muse dir nun weiht. Du hast dich 3-mal mir zu sehen gegeben, nicht mein Gedanke war's, der dich erschuf, nein, tief die Wirklichkeit war dies Erleben. Du kamst vernehmend meines Herzens Ruf. Die dritte Erscheinung, die eindrucksvollste war unter den Pyramiden in Ägypten, da schreibt er, ich sah, dass im Purpurglanz des Morgenhimmels blühte ein Frühling auf. Daraus blicktest du mich an, der helle Schein in deinen Augen glühte, wie einst das Licht am Tag, da Gott sein Werk begann. Ich sah das All und alles war nur eines, war meiner ewigen Freundin holdes Bild. Und von dem Glanze dieses Himmelsscheines war alles um mich her und war mein Herz erfüllt. Licht glänzende, dein Wort hat nicht getrogen, ich durfte in der Wüste ganz dich sehen, wohin auch immer mich des Lebens wogen, noch tragen, dieses Glück kann nicht vergehen. Dann darf ich doch noch um etwas Aufschub bitten. Unser gestrenger Herr Sekretär ist da ja sehr konsequent, ja. Aber ich bitte noch 15 Minuten. Ja. Wir dürfen Pierre Teilhard de Chardin nicht vergessen. Er war einer der großen Wissenschaftler, Theologen und auch Mystiker, wie wir ihn nennen dürfen, unserer Zeit. Und seine Werke haben einen nachhaltenden Einfluss auf uns ausgeübt. Er schrieb in seiner berühmten Hymne an das ewig Weibliche, wo er als Vorwort nimmt, im Anfang wurde ich erschaffen, aus Sirach 24. Seit Weltbeginn bin ich erschienen, vor den Äonen ging ich hervor aus Gottes Händen, Mitwirkerin seines Werkes. Ich bin wunderbar, bin das einigende Antlitz des Seienden, bin der Duft, der sie herbeilockt, ich bin der Zauber,
der in diese Welt gemischt ist, das über ihr schwebende Ideal, auf das sie emporsteige. Christus hat auch mich befreit in seine Göttlichkeit hinein. Gott ist es, der euch in mir erwartet. Gott, ich habe ihn längst vor euch zu mir angezogen. Ich habe sein Herz gewonnen. Damals ließ er mich entstehen über dem Abgrund zwischen der Erde und sich, um Wohnung in mir zu nehmen und um unter euch zu sein. Zwischen Gott und die Welt gestellt, führe ich beide zu Gott und die Welt zusammen. Ich bin die Kirche, Jesu Braut, ich bin die Jungfrau Maria, aller Menschenmutter. Ich bin mit Christus das Zentrum der neuen Erde. Ich bin das ewig Weibliche. Und in seinem berühmten Essay über die Weltseele sagt er wunderbare Dinge. Ich kann auch da nur einige Auszüge bringen, wo es heißt: Indes scheint es, dass ihre Ausstrahlung, die Ausstrahlung der Weltseele, mit der Zeit immer deutlicher wird, immer unentbehrlicher für die Befriedigung unseres Geistes und Gemütes. Nicht mehr lange und es wird kein Gebäude von Wahrheit und Güte errichtet werden können, ohne dass man darin für sie einen zentralen Platz einräumt, für ihren Einfluss und für ihre universale Vermittlung. Sicher bemerken sie noch viele gar nicht, die aber, die sie wachsen sehen, zweifeln nicht, dass der Tag nahe ist, da kein menschliches Ideal sich außerhalb von ihr wird halten können. Alles in ihr ist dazu angetan, die Menschen unseres Jahrhunderts zu gewinnen. Täuschen wir uns nicht darüber hinweg. Ein neuer und sehr alter Stern ist im Begriffe, im menschlichen Bewusstsein aufzugehen, und seiner Anziehung dürfte nichts entgehen. Und dieser neue Stern, den bezeichnet er die Anerkennung und die Erkenntnis, dass es eine Weltseele gibt. Er schreibt dann: Diese in einem integralen und ganz echten Christentum widerstreiten sich dann demnach die Weltseele und Christus nicht. Wir haben daher das Recht und die Pflicht, uns der Weltseele zu weihen und zu überlassen. Ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Diese Arbeit, die Weltseele zu erkennen, aufzuzeigen, müsste wie jeder Fortschritt in der Kirche durch gemeinsame von Gebet getragene Forschung erprobt und weitergeführt werden. Es gibt noch viel zu tun. Der Jahr fährt dann weiter in einem fast beschwörenden Ton. Man wird uns bitten, darüber Aufschluss zu geben, wie weit im Christentum die Existenz einer Weltseele als arbitrarisch erachtet werden muss. Was heißt das? Das heißt wohl, die wissenschaftliche und auch die religiöse Welt wird Aufklärung von uns verlangen, wie weit in der christlichen Theologie und Spiritualität, Frömmigkeit, die Existenz einer Weltseele als bloß willkürliche, unverbindliche Sondermeinung betrachtet wird oder als allgemein anerkannte und praktizierte Lehre aufgenommen ist, die in der Offenbarung und Tradition fundiert, durch Philosophen und prophetische Geister immer wieder neu verkündet, durch die neuesten wissenschaftlichen Forschungen wieder neu entdeckt und bestätigt, für die heutige Welterklärung und Spiritualität, zum Beispiel Weltfrömmigkeit, Naturverbundenheit, Naturmystik, gesucht, geeignet und notwendig ist. Der Jahr sagt noch weiter, es gibt noch viel zu tun. Diese Arbeit müsste, wie jeder Fortschritt, durch Gebet getragen werden. Wie können wir damit tun und mithelfen? Der Jahr nennt etwas Grundlegendes, wir haben es schon gehört. Wir haben das Recht und die Pflicht, uns der Weltseele zu überlassen und zu weihen. Dies wird uns näher zum Absoluten, zu Gott führen. Dadurch wird der religiösen Erneuerung heute, dem anbrechenden neuen Zeitalter, den besten Dienst erwiesen. Der Weltseele sich überlassen und weihen bedeutet für uns Christen, uns der sichtbaren Mensch gewordenen Weisheit der Sophia Maria überlassen und weihen. Das heißt praktisch, unsere Marienverehrung noch tiefer und zeitgemäßer, katholisch im ursprünglichen Sinn des Wortes, zu sehen und zu leben, Das heißt, universal, allumfassend, kosmisch, Welt, Seelen und Natur verbunden. Wie Sie leicht ersehen und sicher schon gemerkt haben, werden hier auch hochaktuelle Fragen heiße Eisen angetönt, wie es auch der Professor Frank in seinem Vortrag schon gesagt hat. Entschuldigung, den Augenblick noch. Lassen Sie mich den Clou noch bitte nicht vorenthalten. Und diese heißen Eisen wären die theologische, wären Umweltschutz, holistische Ökologie, Holosophie, wenn ich das Wort so nennen darf, womit ich eigentlich auch, wenn ich mich nicht irre, auch das ganze Anliegen von Imago Mundi in einem Wort zusammenfassen könnte. Die Gleichberechtigung der Frau im zu Ende gehenden patriarchalen Zeitalter angesprochen und ihre theologische Begründung und spirituelle Macht und Auswirkung auf unsere Zeit aufgezeigt wird. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Ausführungen, für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Pfarrer Schüpflinger, Sie haben aus dem Applaus vielleicht vernommen, wie sehr Ihre Worte gezündet haben. Aus dem vollen Schöpfen der Weisheit ist es schwer, die Konturen zu begrenzen, weil die Fülle dadurch beeinträchtigt wird. Ich hoffe nur, dass ich jetzt dann bei der Pause die Frauen nicht nur über dem Boden schweben sehe, denn tatsächlich ist es so, die Weisheit, Ursymbol der Frau, und wir wissen aus dem Hebräischen heraus, Ruach Yahweh, der Geist ist im hebräischen weiblichen Geschlechtes. Also lassen wir die Weisheit leben und lassen Sie uns Männer tatsächlich im Frohsinn da sein. Wir machen eine kurze Pause und kommen Sie dann wieder um 4 Uhr. Wir haben dann den Vortrag von Professor Schneider, Telepathie, Hellsehen und Präkognition. Er braucht auch einige Minuten mehr.